ARD.
Mit Anke, Engelke und Christian, Jesus im Winter früh. Und du, Liebling,
Ja, servus, servus,
ja, grüß Sie, Gott verstehen. Ja, sagen Sie, wie gewisse, wie geht's Ihr Mann? Grüß Sie, Gott verstehen. Da gibt's doch so einen Song. Wie komme ich denn jetzt auf den? Ja, grüß Sie, Gott verstehen. Ja, sagen Sie, wie leben Sie, wie geht's Ihrem Mann?
Ja, grüß Sie, Gott verstehen. Ja, das ist so.
Kennst
ich
du
weiß,
das?
Ja, das wird auch ganz gerne gespielt. Mein Vater liebt ja so Dixieland Jazz, so Oldtime Jazz.
Weißt das du? Musst du den Liebling und mir doch nicht erzählen. Das ist doch, da kommt doch deine Dixieland-Liebe her.
Also, der liebt ja Dixieland. Und wenn das so. Ja, es gibt so Kapellen. Also Max Colley war ja Jazz-Weltmeister 1954 in Indianapolis. Aber ansonsten gibt es so die Allotria Jazzband oder wen gibt es denn noch? Die Monty Sunshine. Aber ich glaube vor allem die Allotria Jazzband, die aus München kam oder kommt. Mhm. Und die haben dieses Lied auch gesungen. Grüezi Gott, Frau Soltito.
Heißt die Frau Stirnimer oder so was?
Ich glaube, du hast recht.
Heißt die Frau Stirnimer? Wer heißt denn Stirnimer?
Wie kämst du jetzt drauf?
Weil ich ja im Moment den Männchen drehe in Minga.
Richtig.
Und ich überrasche meine Maskenbildnerin immer damit. Die freut sich da immer sehr drüber. Ich gehe, ich klopfe, klopf, klopf, klopf ans Mobil. Morgens um 6 oder so. Klopf, klopf, klopf. Und dann ruft sie von drin, ja. Und dann drücke ich auf den Knöpfchen und dann schiebe ich die Tür so auf. Sie ist so laut, die Tür von dem Maskenmobil. Und dann sage ich, ich habe die lang schon nicht mehr gesehen. Ich bin ja eigentlich, ne, ich stehe auf und bin sofort da. Ich bin kein, wie sagt man, ich bin eine, bin ich die
du,
Eule,
du,
sondern...
Du bist eine Lerche.
Ich bin eine Lerche, ich bin sofort da. Ne? Also ich gähne zwar noch ein paar Mal, aber ich bin dann sofort da. Und die freut sich darüber. Und ich überlege mir dann aber ich singe auch oft, ich bin der bayerische Cowgirl, weil sie sehr bayerisch ist, ne? Und so richtig zünftig mit Oktoberfest und allem. Ich mache das ja alles nicht, aber die ist eine richtige bayerische Lady. Und
gerade ist ja Dwiesen.
Ja, ist vorbei jetzt.
Ach, die ist vorbei schon.
Ja, ist vorbei. Leider, das wäre ich natürlich noch da gewesen.
Also, sonst hättest du noch Wilde Maus gefahren.
Ja, sicher.
Gibt es Wilde Maus auf dem Oktoberfest?
Das weiß doch ich
okay,
nicht.
Egal. Mhm, okay.
Ich bin natürlich aber wieder mit der Tram vorbeigefahren an der Theresienwiese. Hätte gerade aussteigen können. Hab mir gedacht, nein, das mache ich nicht. Das ist gar nicht meine Art zu feiern. Und deswegen muss ich mir immer wieder neue bayerische Songs ausdenken. Da muss ich mal ein bisschen recherchieren und halte da die Laune morgens hoch. Denn das ist ja im Herbst so oder auch wenn man im Winter dreht und es gar kalt oder gar es regnet und du musst so morgens schon so da sein und das Gesicht sieht ja noch aus wie drüber gefahren. Und das muss dann Maskenbildnerin oder Maskenbildner wiederherstellen alles und auf Anschluss bringen. Also du darfst ja einfach nicht müde aussehen, aber achtet mal alle drauf, liebe Lieblinge da draußen. Ihr seht dann und wann im Kino oder in Filmen generell, denkt ihr manchmal so, oh, der sieht aber verschlafen aus, der Schauspieler oder die Schauspielerin. Denkt dran, auch wenn die gerade mitten in der Action-Szene sind, könnte sein, dass das ganz, ganz früh am Morgen gedreht wurde, aus technischen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer. Und ich meine, man sieht das Menschen manchmal an, das kannst du auch nicht rausschminken, wenn die ganz müde sind und wenn es ganz früh ist und wenn man frisch aus dem Bett kommt.
Ja, lustig. Mhm. Grüezi wohl, Frau Stirnimer.
Ich glaube, Stirnimer.
Ich glaube, das ist ein schweizerisches Lied.
Oh,
das
shit.
Ist gar nicht bayerisch.
Oh, shit.
Ja, grüezi wohl, Frau Stirnimer. Säget Sie, wie lebet Sie?
Wie geht's denn Ihrem Mann?
Wie lebet Sie? Wie sind Sie auch so dran?
Wie sagt
grüezi
Sie dann?
Wohl, Frau Stirnimer. Säget Sie, wie lebet Sie? Wie geht's denn Ihrem Mann?
Siehst du?
Genau. Das ist, ja, Stirnimer ist ein geläufiger Schweizer Familienname.
Oh, shit.
Okay,
Stirnimann, nicht Stirnimer.
Und ich habe das Gefühl, hier steht die offizielle Schweizer Nationalhymne.
Nee. Nein, das ist nicht die offizielle
Schweizer. Nein, glaube ich nicht. Also,
das ist vielleicht die inoffizielle Schweizer Nationalhymne.
Das ist klar. Um 1970 herum hörten drei bärtige, langhaarige Spaßmacher in einer Fußgängerzone von Zürich die Melodie eines wahrscheinlich italienischen Akkordeonspielers. Schnell bastelten sie einen Text dazu, traten damit in Hippie-Klamotten als Minstrels an der OLMA auf und wurden vom Fernsehen aufgenommen.
So.
Ja, danach Hitparade, 17 Wochen lang.
Bums.
Wurde nicht nur zu einem Gassenhauer, sondern gar zur heimlichen Schweizer Nationalhymne.
Oh shit. Der hat die komplett in Bayern verortet.
Ja, weißt du, was das geil ist? Vor 5 Minuten hatten wir von all dem noch keine Ahnung.
Wie schnell man was weiß. Das ist ja interessant.
Ja, Grözinis. Grözinis ist ein Synonym von Schweizer oder mindestens von Üsserschweizer, wie Walliserin oder Walliser die Bewohner der Restschweiz nennen. Grözinis. Oh, Grözinis, das sind wohl auch, Schweizer oder Üsserschweizer. Was auch immer das ist.
Okay.
Ja. Also so die Restschweizer, wie die Walliserin sie nennen, das sind dann die Grözinis. Vielleicht sagen sie da Grözi und woanders nicht.
Ah, okay, gut, also regional. Okay. Du, bei uns kommt noch lustig hinzu, dass unser Team halb bayerisch und halb österreichisch ist. Das macht mal Spaß.
Ach, ich finde das toll.
Weil meine SpielpartnerInnen und ich am Set natürlich große Freude dran haben, dann auch das immer so nachzumachen. Wir können es aber alle nicht. So wie du und ich auch das nicht können.
Ja, das Wienerische.
Also nein, das Manuel Wienerische. Manuel
wird uns bald ein bisschen wienerisch beibringen.
Das wäre so schön.
Der Manuel hat schon gesagt, dass es macht. Ja,
hat er zugesagt.
Ja, er hat zugesagt. Mir fällt gerade rein, ich habe ja neulich mit Daniel Zillmann, dem Schauspieler, gesprochen.
Klasse Typ.
Und seine allererste Rolle, da musste er bayerisch sprechen. Und zwar, das war ein Film, ich habe vergessen, welcher das ist, mit Markus H. Rosenmüller. Der ist ja so ein Urbayer. Also den verstehst du schon kaum am Set.
Nicht mit, sondern von. Das ist ein Regisseur.
Ja, genau. Ja, okay. Also von. Mhm. Genau, Markus. Aber er hat gearbeitet mit.
Ne? Okay, Markus verstehe. Ja.
Und zu Rosenmüller. Und er hatte einen Satz zu sagen. Und der war einfach nur, Gamser. Telefon, Drosi.
Gamsa hat er jemanden gerufen, ist Telefon, genau. Die Rosi ist dran.
Genau so, Rosi. Okay. Gamsa, Telefon, Drosi. Und er musste das immer wiederholen.
Was ist denn Daniel, Berliner?
Ja, der kommt, glaube ich, eher so aus der...
Der hat so eine Berliner Schnauze,
Berlin,
ne?
Hat er ja. Und Gamsa, Telefon, Drosi. Und er hat dieses Drosi nicht. Und der Rosenmüller immer, nein, das klingt viel zu amerikanisch.
Nein.
Du sagst immer Drosi. Er sagt, wie? Ich sag Drosi? Ich sag nicht Drosi. Ja doch, du sagst immer Drosi. Und ich meine, es wurde nachsynchronisiert.
Gamsa,
Telefon, Drosi.
Oh nein, aber sag einmal, dann wollte der Regisseur den ja unbedingt haben, ne? Der hat den besetzt,
ja,
trotz dieses einen Satzes, den er nicht gut hingekriegt hat. Das ist doch eine Riesenehre.
Gamsa, Telefon, Drosi, hat den wahnsinnig
Zielmann,
gemacht.
Und Daniel Zielmann, hast du mit ihm auch darüber gesprochen, dass man den ja immer wieder hört als Synchronsprecher, als Offsprecher?
Ja.
Mag er das gerne?
Ja, der liebt es natürlich.
Ich habe mit ihm gar nicht drüber gesprochen. Also ich habe mit ihm ja gedreht, im Rahmen von Mein Sohn, da war er, das war ja mehr oder weniger ein Road-Movie von Mutter und Sohn und er hat einen Anhalter gespielt, den wir mitgenommen haben und der sich dann im Auto, das war auch Thema in der Szene, im Auto die Strümpfe ausgezogen hat und so an den schwarz lackierten Zehennägeln gespielt hat und so. Es war so ein bisschen eklig, aber lustig. Und was für ein toller Schauspieler, was für ein super
Typ. Der ist wirklich,
Typ.
Und das ist so einer, den lieben ja auch wirklich alle. Ne? Manche haben vielleicht jetzt gar kein Bild dazu, aber hat diese wirklich prägnante Stimme. Er ist ja ein sehr mächtiger Typ, der Körper, der große Körper, der gehört für ihn auch einfach dazu. Das ist auch so eine Art Marke. Den lieben ja alle und das zu Recht.
Andere Eltern und den Känguru-Chroniken.
Also richtig, da war er dabei bei den Känguru-Chroniken zuletzt. Völlig richtig. Mhm. Das war so ein Ding. So, der Daniel Zillmann. Ja, schön. Also, mein Name ist Christian Thies, du bist Anke Engelke. Für alle, die jetzt erst eingestiegen sind,
Grüßt
wir sind gleich so wahnsinnig bayerisch.
Gibt es da gar nicht.
Ja, genau. Und ich will kurz mit dir... Jetzt müssen wir schauen, ob ich das abspulen kann. Nein, ich weiß gar nicht, ob ich es abspulen kann.
Na du, kann ich dir helfen? Technisch
ja,
bin ich überhaupt nicht versiert,
genau,
aber ich kann so tun.
Erstmal möchte ich sagen, dass wir auch heute wieder exklusiv als Podcast kommen.
Das hast du schon lange nicht mehr gesagt.
Ja, wir sind exklusiv als Podcast. Nur um auch mal das wertzuschätzen, was wir hier machen.
Ja.
Wir kommen also jetzt nicht als Klamottenmarke.
Na Quatsch mit sowas.
Weißt du, oder auch nicht mal Schürzengarnitur, nicht als Teeservice, nicht als Zeitschrift. Wirklich Das ist exklusiv
als Podcast. Das ist exklusiver, exklusiv als Podcast.
Oh, ich hab zwei Schmankerl für uns auf jeden Fall.
Okay.
So, das erste Schmankerl, da will ich ganz kurz mit dir zusammen nochmal reinhören. Das war kurz dieser Satz von, ich glaube, vor zwei Wochen.
Wir werden ja auch verarscht. Wir werden vom Marketing permanent den ganzen Tag verarscht. Doch, auch du.
Lass mich nicht verarschen. Oh Gott. Das fliegt mir jetzt um die Ohren.
Und wir wollen jetzt gleich mit Roger Rankel kurz sprechen. Der Name ist alleine schon. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der kommt auch aus München. Ich meine, dass der auch bayerisch ist.
Roger Aber Rankel. Kann der den Satz sagen von Daniel Ziemann, ist die Frage.
Das werden wir gleich sehen. Ja, genau. Und Roger ist so ein absoluter Marketing-Experte und der hält Vorträge. Und er hat mich wirklich auch damals beeindruckt mit dem Satz, ich weiß ja, wie es funktioniert und trotzdem lasse ich mich verführen.
Er selber sagte das.
Ja, obwohl er als Marketing-Experte mit allen Wassern gewaschen ist und alles weiß. So, okay. Und wir rufen Roger, rufen wir mal an. Das müsste jetzt alles klappen, du hörst, ne?
Ich höre.
Das ist super.
Guten Morgen, ich grüße dich.
Okay, aber da war doch so ein Grüß Gott gerade, oder?
Ein bisschen, da war so ein bayerischer ein Servus war da doch zu hören. Hallo, guten Morgen, hier ist Anke Engelke.
Hallo Anke, guten Morgen.
Hallo.
So. Ihr seid ja schon fit.
Ja, aber Roger, du bist doch auch Bayer, oder? Du bist doch Münchner, oder?
Ich bin aus München, ich war gestern auf der Wiesn.
So, jetzt kommst du, Chrissy.
Ja, die noch nicht vorbei ist, Anke.
Die ist noch nicht ganz vorbei. Weißt aber du, jetzt, nämlich Roger, ich drehe gerade in München und bin aber eigentlich Kölnerin, habe schon in Köln keinerlei Bezug zum hiesigen Bier, zum Kölsch. Das heißt, auf der Wiesn habe ich auch nichts verloren, weil mich Bier gar nicht interessiert. Und ich war einmal dort in meinem Leben und es war mir einfach zu voll und zu laut. Aber du gehst gerne, gehst du immer dahin? Gehst du regelmäßig
dahin? Ich gehe immer, also das ist wichtig.
Wichtig für dich als sozialen Menschen oder für dich als Bayer?
Als Bayer, das ist tatsächlich, das ist wahrscheinlich wie bei dir der Karneval, oder?
Ja, eben
der wäre mir auch so viel.
Also.
Ja.
Aber wenn man sich darauf einlässt, dann hat es ja auch wieder was. Und wenn man dann irgendwie weiß, wie es geht und wo man hin muss und so. Ich glaube, das ist was, da braucht man Eintritt und dann ist es schon sehr, sehr schön.
Ja, und der Roger kauft sogar die teure Biermaß, weil das Marketing einfach so gut ist auf der Wiesn. Ach, Roger, ja, ich hab noch so eine Erinnerung, Roger, als wir vor vielen Jahren mal gesprochen haben. Du hast mich beeindruckt mit dem Satz, ich weiß ja, wie das alles funktioniert und ich lasse mich trotzdem verführen. Weil ich hab zu ihm gesagt, ja, aber Alter, du weißt doch, wie es funktioniert. Wie kannst du doch auf die ganzen Sachen reinfallen? Und da hast du gesagt, naja, aber das ist halt so.
Ist ja auch schön, oder? Man ist doch auch mal gern Kunde und lässt sich auf was ein.
Ja, also na klar. Überzeug doch mal Anke, dass auch sie sich verführen lässt und auf Marketing reinfällt.
Naja, also es gibt ja ganz viele Dinge. Aber ich sag mal, Anke, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, du würdest ja jetzt nicht George Clooney liegen lassen und zu Karo Kaffee greifen, oder? Also allein schon, wenn mit sogenannten Experten gearbeitet wird, dann, also egal, ob man dann sagt, von Dermatologen getestet oder der Dr. Best oder Klaus Hipp, auch du hast ja, glaube ich, schon für Schweppes Werbung gemacht, könnte es nicht besser machen. Also das allein zeigt ja schon, dass das Marketing funktioniert.
Absolut. Also Punkt 1, Karo Kaffee. Würde ich kaufen. Ich trinke koffeinfreien Kaffee. Also damit kriegst du mich schon mal nicht. Mit George Clooney kriegst du mich auch nicht. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Selber Werbung machen. Stimmt. Bei mir muss dazu kommen, dass es ein Produkt ist, das ich mag und dass es auch Spaß macht, die Clips zu drehen oder so. Da hast du völlig recht. Drittens, natürlich falle ich auf Sachen rein, aber selbstverständlich und natürlich kaufe ich Produkte, da gebe ich dir 100% recht, bei denen ich selber auch ahne, Leute, das kann doch gar nicht klappen oder das ist doch gar nicht so toll, wie ihr es mir hier verkauft. Aber jetzt kommt der vierte Punkt und da gerate ich mit Chrissy aneinander. Ich widerstehe im Supermarkt. Mich kriegst du nicht im Supermarkt mit, also mit diesen, wie heißen denn die an der Kasse? Die
Marketender waren, oder?
Ja, Quengelwaren, sagen wir.
Quengel, genau. Damit kriegst du damit nicht. Ich glaube, Quengelware ist wirklich für Kinder, aber ich halte mich dafür komplett immun.
Aber Roger, aber was sind die Tricks im Supermarkt? Was sind die Tricks im Supermarkt?
Zum Beispiel, wenn der Einkaufswagen etwas größer ist, also so, dass es das Bewusstsein nicht wahrnimmt, dann kauft man schon etwas mehr ein. So unbewusst denkt man beispielsweise am Freitag, oh, das reicht so nie fürs Wochenende, weil es einfach, das ist die sogenannte Kontrastmethode, weil es ja nicht so viel ausschaut. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Einkaufswagen so abgeschreckt sind, weil nach und nach sozusagen der Warenkorb aus dem Sichtfenster ruckelt. Also du nimmst dann ebenfalls nicht bewusst war, was da schon alles drin ist. Genauso auch, wie ja der Laden immer links rum gedreht ist, weil man dann etwas langsamer geht.
Nein. Also hör jetzt auf jetzt. Aha. Oh Gott, das stimmt. Lass mich mal kurz über meine Läden nachdenken. Und dann dieses Ding. Ich glaube, Chrissy hat dich mal zitiert, dass vorne Gemüse ist und alles, was frisch ist, damit man erstmal den Eindruck hat,
genau,
oh, ich habe
auf gesund geframed. Ja. Und dann ist später nicht mehr so schlimm, wenn du vielleicht was Süßes kaufst. Aber schau mal, Anke, es gibt ein ganz sperriges Wort, Reziprozität ist so ein bisschen kompliziert. Sozialer Ausgleich, ja, genau. Das heißt, wenn es dann irgendwo was, die Käseecke zum Probieren gibt oder so und der schmeckt dir, dann nimmst du den auch noch mit.
Ja.
Also da gibt es schon viel verrückte Sachen.
Aber ich sage dir, kann man sich nicht richtig gut fühlen, wenn man einen sehr großen Einkaufswagen nimmt und nur das eine Teil reinlegt, was man kaufen wollte?
Aber
ist
das
man
macht
dann nicht,
man halt nicht.
Ich kriege das aber hin. Ich sehe mich doch manchmal so. Ich sehe mich doch da. Naja, dann nehme ich keinen Wagen, wenn ich weiß, ich kann es gerade in die Hand nehmen. Aber kann man nicht so, weil wir sind so ein positiver Podcast. Roger, vielleicht kannst du uns sagen, wie kann man geil in den Tag starten, doch indem man den Einkaufswagen nimmt und wirklich nur die Pinienkerne reinlegt. Auf Wiedersehen.
Ja,
mehr brauche ich nicht.
Ja, dann sind wir bei denen, die nur mit Einkaufszetteln einkaufen. Nein, wenn es positiv ist, lassen wir uns doch drauf ein, ist doch schön.
Ja. Aber das ist ganz spannend, dass du das mit dieser Schräge wusste ich nicht, des Einkaufswagens. Mhm. Das heißt, gibt es da richtig ExpertInnen, die nichts anderes tun, als zu forschen, wie kriege ich die Leute manipuliert?
Ja, ehrlicherweise haben wir jetzt so ein bisschen in die Tiefe auch noch was rausgeholt. Früher war das Biertragel drunter wichtig, das ist weggefallen.
Das war schon wichtig,
das Biertragel, das war jetzt wieder bayerisch. Also der Träger Bier, der Kasten Bier.
Ach so, okay, das Biertragel.
Biertragel.
Ah, okay.
Und das ist jetzt nicht mehr so wichtig geworden, jetzt gehen wir so ein bisschen in die Tiefe, um da nochmal ein bisschen Raum zu schaffen. Aber immer so wenig, dass es der Konsument nicht merkt, ehrlicherweise.
Ach, interessant. Da geht es um Millimeter und Zentimeter.
Mhm. Weil wenn es dann zu viel ist, wie du vorhin das gesagt hast, dann sagt das Gehirn Achtung. Also die ganz Großen, die du gar nicht mehr um die Kurve schieben kannst, diese großen Einkaufswagen, da sagt das Gehirn Achtung. Da sind wir dann wieder vorsichtiger.
Kannst du mir psychologisch was sagen zu dem Thema eigener Korb, eigene Tasche? Also natürlich ist es A, ein ökologischer Schritt zu sagen, wir verkaufen oder wir früher wurden die Plastiktüten ja einfach so rausgeschmissen von der Kasse, konntest du einfach nehmen, dann musstest du sie zahlen, jetzt werden sie immer teurer, Papiertüten auch. Spielt das eine Rolle? Also ist es für den Verbraucher gut, mit einer eigenen Tasche zu kommen, aber für den Laden schlecht?
Für den Laden ist es schlecht, ja. Für den Laden ist es wirklich schlecht, ja.
Und ich sage nur Düfte, Anke. Du stehst irgendwo an einem Bäckerregal.
Ja.
Gell, Roger, da werden ganz bewusst Düfte eingesetzt, die wir nicht wahrnehmen.
Ja, extra nach innen. Also vorne die Bäckereien, das stimuliert. Das ist natürlich Lystopanin frei, also Vorfreudehormon. Und jetzt geht's los.
Okay, Roger, da gebe ich dir nochmal einen Punkt. Ich bin ja auch keine Maschine. Das bewirkt in mir auch was. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das was auslöst und dass du dann anders einkaufst, wenn du irgendwas, wenn es fein duftet irgendwo, ne?
Ja. Ganz sicher. Also der Duft macht wahnsinnig viel aus. Ich glaube nur, Anke, sehr viel ist auch unbewusst. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Du kaufst was, du willst was Neues kaufen, wo du jetzt noch keinen Bezug hast. Sagen wir mal einen Fitness-Tracker. Jetzt ist das erste Angebot, das du vielleicht online siehst, sind, keine Ahnung, was die Dinger kosten, 149 Euro. Mhm. Jetzt bist du darauf sozusagen schon irgendwo geankert, sagen wir. Also das ist ein Ankerpreis. Mhm. Und wenn du jetzt dann einen günstigen relativ schnell findest, der ziemlich genau dem entspricht und auch alles hat wieder für 149, aber der kostet dann nur 79, dann kaufst du den, weil du durch die 149 ja schon irgendwo einen Referenzwert bekommen hast.
Und ich bilde mir ein, ich habe ein kleines Erfolgserlebnis.
Ja. Und du fühlst dich auch noch gut dabei, ja.
Wie kaufst du denn grinsend ein? Gehst du grinsend einkaufen, weil du denkst, ah, Leute.
Ja, natürlich. Okay. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, er weiß es und lässt sich trotzdem verführen. Und ich fand auch wirklich ganz faszinierend, wenn du von einem roten Teller isst, isst du weniger.
Und wenn du nackt isst.
Echt? Nein, auch wenn du nackt isst. Mhm. Weil man dann sofort das Gefühl hat, wie der Bauch größer wird, oder? Man,
die Plauze, genau.
Und was macht die Farbe rot?
Stopp.
Stopp, sage ich.
Ach, wir haben das ist so gelernt, ne? Das an der Ampel und das Rot, das ist bei uns eher Stopp und negativ. Interessant.
Ja, und ich muss fast jedes Wochenende muss ich an Roger denken, wenn mein HSV, mein Verein spielt, der nie in roten Trikots spielt. Und Roger hat mir mal erzählt, Mannschaften, die mit roten Trikots spielen, sind erfolgreicher als andere.
Ja, da gibt es empirisch. Also natürlich gibt es auch Wahnsinnsmannschaften, die auch mal gewinnen, aber in Summe, also absolut gesprochen, ja, haben die Roten wirklich statistisch gesehen die Nase vorne.
Weil du als Gegner nicht gegen den laufen möchtest?
Ja.
Ja, Rot steht für aggressiv, für Dominanz, für Gewinn, für Sieg.
Hey, mein HSV hat echt so ein ganz blasses Hellblau. Das ist so ganz schwach.
Was soll ich denn sagen mit dem BVB, wie scheiße der aussieht?
Der BVB? Ja, aber wieso, die sind schwarz-gelb. Aber das sind wenigstens kräftige Farben, schwarz-gelb.
Ach so,
aber dieses blass-blau. Und ich denke jedes Mal, Leute, so könnt ihr keine Spiele gewinnen. Wirklich, Roger hat gesagt, ihr müsst rot tragen. Und ich will einfach nur, dass der HSV endlich in Rot aufläuft. Okay. Aber die kapieren das nicht. Ja. Naja, Roger, aber das war sehr schön.
Es gibt so viel, Schaut mal, auch der Signal. Also McDonald's holt uns immer wieder für den 1-Euro-Burger rein. Und wenn wir dann drin, ja, ich kann gar nicht reden so früh. Wenn wir dann drinnen sind bei McDonald's, dann wird es doch ein bisschen teurer. Ja, oder Fluggesellschaften locken uns für, sagen wir mal, 79 Euro nach Mallorca. Aber wenn wir dann buchen, kostet der Flug dann doch all in etwas mehr.
Na klar, okay. Und dann noch ein Koffer und dann noch die Tasche darfst du doch nicht mit an Bord nehmen und so weiter.
Okay.
Einiges haben wir inzwischen schon gerafft und ab heute dann schon wieder nochmal ein bisschen mehr. Danke dir. Schön.
Danke.
Sehr gerne, ihr zwei, sehr gerne.
Und herzliche Grüße nach Minga.
Dankeschön.
Tschüss, Roger.
Alles Gute euch.
Tschüss,
ciao.
Servus. Danke,
ciao. Ciao.
Nicht uninteressant, was?
Ja, warte mal, nach links. Ich gehe wirklich gerade die Läden durch, in die ich gerne gehe.
Ey, das ist halt so, die arbeiten alle so. Und ich glaube, und das ist nur die Spitze des Eisberges.
Und
da
das
ist so viel Psychologie dabei.
Ich habe viel gelernt jetzt. Aber können wir uns darauf einigen, dass wir nicht so generell über die sprechen? Ich möchte das einfach nicht. Ich möchte nicht zu denen gehören, die so schimpfen und sagen, die im Sinne von die da oben oder die Politik, die irgendwas. Das sind ja Leute. Also da sitzen ja Menschen an Schreibtischen oder an Stehpulten, I don't know. Aber die arbeiten da dran, diese Menschen, und die machen ihren Job. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Das ist ja nicht eine anonyme Masse, die es schlecht mit uns meint.
Es ist alles durchdacht auf jeden Fall.
Ja.
Es ist alles durchdacht. So, und jetzt, weil wir ja doch schon quasi an der Käsetheke waren, ich habe es neulich nochmal gepostet bei Instagram. Musste ein bisschen raussuchen erst nochmal. Aber es ist wirklich ein großes, großes Vergnügen. Es ist knapp eine Minute und ein paar Sekunden, wie wir über Käse sprechen.
Ja.
Mit der Erkenntnis, dass wir fortan alles in 4/5 machen sollten, weil es wirklich einfach witzig ist.
Oh, spielst du das jetzt ab?
Ja.
Oh mein Gott, Chrissy, dann mache ich mir wirklich in die Hose. Ich muss sowieso pinkeln.
Ja, okay, dann warte. Und es ist wirklich lustig. Alles. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Achtung, pass auf.
Das ist nämlich so geht meine Rechnung. Ich nehme das der Menschheit übel, dass ich keinen Käse essen darf. Nein, Quatsch, ist ja meine Entscheidung. Aber ganz schön blöd auch, ganz schön dumm auch von mir. Wenn ich Käse liebe, warum esse ich ihn dann nicht einfach, weißt du? Tja.
Und weißt du was? Und das ist richtig.
Das ist total richtig.
Und dir würde, wie man ja so schön sagt, dir würde kein Zacken aus der Krone brechen. Du wärst auch weiterhin die ökologische Pionierin, die vorangeht, die ein Vorbild ist auch für andere.
Absolut.
Also das würde nichts daran ändern. So wie,
ich nur schlechte Laune.
So wie Luisa ja auch mal fliegen darf.
Natürlich.
Weißt du, nach London zu ihrer Schwester. Ja, darf sie. Ja, na klar.
Na klar darf
aber,
sie
und
das.
Du und darfst Greta auch Thunberg Käse essen und bleibst trotzdem ein guter Mensch. Und
weiß ich,
voran.
Aber ich mache so viele Dinge, die nicht okay sind. Ich muss irgendwo anfangen.
Chrissy, das ist nicht zu ertragen. Also abgesehen davon, dass es so lustig ist, was für eine Scheiße rede ich eigentlich? Ich rede ja reinen Unsinn. Dass mir das jetzt bewusst wird, ist unangenehm.
Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Käsetalk.
Das ist ein großer
Wirklich? Nein. Aber es ist wirklich so lustig.
Fortan, das ist ja nicht zu ertragen.
Ich weiß auch gar nicht, ob wir mal so eine ganze Folge in 4/5 Geschwindigkeit machen. Oder alle Passagen, die witzig sein sollen, aber irgendwie dann doch nicht witzig geworden sind, dass man die dann in 4/5. Ja, aber es ist wirklich großartig, ne? Das ist schön. Und es hat einer drunter gepostet. Schreckliche Einsicht gerade, Doppelpunkt, mit ein wenig Styling kann Christian als Bernd Höcke-Double auftreten.
Oh nein.
Oh Gott. Also wenn ich mal so gucke, kannst du dir vorstellen, dass ich den Höcke gebe?
Oh, jetzt gerade sehe ich auch nicht.
Oh nein, das ist nicht dein Ernst. Ich will aber das nicht.
Nee, das will man nicht.
Ich will das nicht. Okay.
Das tut mir leid. Okay, so, pass auf, was ich dir erzählen will. Ja. Große Erkenntnis. Große da, wo ich gerade arbeite, stehen ganz viele Walnussbäume. Und bislang wusste ich nicht, wie ich per Hand Walnüsse knacke. Weißt du, wie das geht?
Also mit der Hand alleine. Nee, also man muss auf die Naht. Im Prinzip, das weiß ich. Man muss auf die
Hat
Naht.
Hat was mit der Naht zu tun, richtig? Genau. Mehr weißt du nicht?
Aber so richtig, nein, weiß ich nicht.
Und dann habe ich auch gelernt, dass ja ganz viele in diesem Jahr, ich weiß nicht, wie es in den letzten Jahren waren, aber in diesem Jahr ist es dort, wo wir da sind, wohl ganz besonders schlimm. Es gibt die Walnussfruchtfliege und die fliegt irgendwann in die Schale rein, wenn die Walnuss reift am Baum und kriegt da ihre Kinder, weiß nicht genau, wie da der Ablauf ist, aber dann werden die schwarz, die Walnüsse von außen, und dann sind die schlecht, verschimmeln die oder verfaulen die innen, und dann kannst du die nicht nehmen. Die hängen zum Teil dann auch schwarz in dieser schwarzen Schale am Baum oder liegen auf dem Boden. Müsst ihr mal drauf achten. Das ist traurig. Aber die gut sind, wenn du dann, du öffnest die wie folgt. Du nimmst 2 Walnüsse und legst sie, wenn du deine Hand öffnest, dann ist doch in deiner Handinnenfläche siehst du doch, wo deine Finger beginnen. Das ist jetzt mal einfach eine Linie, okay?
Ja.
Da legst du, da muss die eine Walnuss hin und die Linie muss im Grunde parallel sein, die Naht,
also diese,
der
diese Schweißstelle.
Walnuss. Die Schweißstelle muss parallel sein zu dieser Linie, und dann legst du daneben noch eine Walnuss. Also die legst du in Reihe.
Ja.
Und dann müssen die Nähte aufeinandertreffen. Und jetzt machst du eine Faust und drückst kräftig, und dann geht eine von beiden ganz sauber auf. Die Nähte müssen nebeneinander liegen, okay?
Ja.
So. Also es ist wirklich ganz, ganz einfach. Es tut nicht weh und nichts. Du kannst, wenn du nicht so richtig kräftig bist, kannst du ja deine andere Hand dazu nehmen. Du machst also diese Faust, hast die beiden Walnüsse da drin, Naht an Naht. Naht an Naht ist wahrscheinlich auch ein Song von Niki. Ja.
Naht an Naht.
Genau, ja, oder von
Faust
Blümchen.
Faust an Faust, da könnte man Naht
an Naht. Ach so, Klaus Lage.
Klaus Lage.
Ja, Herz an Herz, Blümchen, ja, Faust auf Faust, Klaus Lage. Oh, das weiß nicht, ein einziger Liebling unter 50.
Ja, so. Ich bin eine bayerische Walnuss.
Ich bin eine bayerische Walnuss.
Ich bin eine bayerische Walnuss.
Natürlich, daher kommt das. Und dann machst du so eine Faust, und dann kannst du deine zweite Hand dazu nehmen und diese Faust nochmal so quetschen, und bums ist eine der beiden Walnüsse auf. So, das ist das eine, was ich dir erzählen wollte. Das andere, was ich dir erzählen wollte, dass Menschen, die in Köln sind und so sagen, ja, aber jetzt, ja, ich möchte ja ein bisschen was erleben, ein bisschen Kultur und möchte dies und das, aber jetzt bin ich doch ein bisschen knapp bei Kasse, ist mir neulich wieder aufgefallen, wenn du in den Süden der Stadt fährst, dann kommst du an den sogenannten Klotwigplatz. Und es ist schon fast in Rheinnähe. Da kannst du dann also auch ein bisschen spazieren, da kannst du dann zum Schokoladenmuseum gehen, zum Sportmuseum und so, da hast du es ein bisschen schön, da gehst du am Rheinufer, schöne Sache. Da ist das Rheinufer aber bebaut und macht so ein bisschen auf London. Das ist die kleine Vorwarnung, kann einem ja auch gefallen. Auf der anderen Seite sind die Wiesen. So, aber nicht die Wiesen, aber da sind die Pollerwiesen. Und wenn du aber an diesem Klotwigplatz bist, es gibt so einige Stationen der U-Bahn, da hat die Stadt Köln irgendwie, weiß ich auch nicht, im Lotto gewonnen. Die haben so ein paar Riesenstationen unterirdisch gebaut, auch am Breslauer Platz, riesig, und vor allen Dingen Ubiering, riesig, Heumarkt, riesig, was da drunter ist unter der Stadt, das kann man sich gar nicht vorstellen. So viele Leute können da gar nicht, also das wirkt auch alles immer wieder sehr, sehr leer, so wie am Bonner Wall und so. Aber diese Station Klotwigplatz, die bietet etwas für alle Leute, die Kunst sehen wollen, ohne Geld auszugeben. Denn es gibt eine deutsche Künstlerin, die ich richtig dolle mag. Vielleicht kennst du sie auch. Sie heißt Katharina Grosse. Nein. Die malt sehr großflächige, bunte Sachen. Das ist alles bunt. Die musst du dir vorstellen in so einem Raumfahreranzug mit einem langen, mit so einem langen Stab, an dem vorne so ein Sprühmechanismus ist. Und damit färbt sie Dinge. Ihre Kunst ist nicht im Bilderrahmen, sondern die hat schon in verschiedenen Galerien, in großen Museen immer wieder große Flächen an den Wänden besprüht mit Farben, mit fröhlichen Farben und immer in Bögen, dass du denkst, das nimmt ja gar kein Ende. Dann lappen diese knalligen Farben so ineinander über. Das ist im Grunde Graffiti, aber großflächig. Dann besprüht sie zum Teil auch ganze Häuser und davor die Wege. Und das sind skulpturale, monumentale Arbeiten. Und sie hat am Klotwigplatz unterirdisch vor 10 Jahren schon eine Wandseite komplett besprüht. Das sind, ich würde mal schätzen, ich kann dir gar nicht sagen, wie groß das ist. Das ist irre groß. Das kann ich gar nicht in Zahlen sagen, wie groß das ist. Und da fährst du mit der Rolltreppe hoch, beziehungsweise ist an der Westseite, hoch beziehungsweise runter und siehst diese Farben und glotzt auf diese Farben und freust dich nur. Das kann ich allen nur empfehlen, da mal hinzugehen, wenn ihr Köln besucht, fahrt zum Klotwigplatz mit der Bahn oder geht zu Fuß dorthin, wenn ihr sowieso am Rhein seid, geht mal hin. Das ist eine furchtbar große Station und unterirdisch könnt ihr in diesen Farben baden. Sie hat erzählt, ihr Zugang zu Flächen, der kommt vielleicht daher, dass sie früher als kleines Kind, mal bei anderen Leuten geschlafen hat, dann und wann, ich weiß nicht, ob Familie oder Bekannte oder Freunde, weiß ich nicht, wachte auf und durch den Lichteinfall wachte sie auf und von draußen fielen so Schatten an die Wand. Und sie hat sich dann zur Aufgabe gemacht, mit einem imaginären Pinsel diese Schatten wegzumalen. Das war ihre Vorstellung. Ich male jetzt diese Schatten weg mit meinem Pinsel, den ich im Kopf habe.
Das schau ich mir mal an.
Das machst du falsch.
Das schau ich mir an, ja. Wie war deine Bahnfahrt eigentlich diese Woche? Wie war das? Wie hat das geklappt?
Pünktlich.
Okay, also ich bin ja von Lübeck, bin ich dann nach Baden-Baden und bin in Hamburg in den ICE gestiegen. Mhm. Und in Hannover ist es war ein ICE 2. Kannst du schon unterscheiden zwischen den ICEs? Ich hab ausnahmsweise mein Upgrade für die erste Klasse gehabt und dachte nur, mein Gott, wie ungemütlich ist dieser Sitz. Der ist zwar so glatt Leder, aber man rutscht immer so runter. Wie ungemütlich ist dieser Sitz? Okay. Und dann stellte ich fest, oh mein Gott, es ist ein ICE 2.
Was ist das?
Wahnsinnig unbequem, diese
Sitze. Das sind die neuen?
Nee, das sind die älteren Alten. Auch.
Also ich weiß nur,
nicht schön. Die meisten sind ja ICE 4.
Ich komme rein in den Zug und wenn ich sehe, dass es diese Abdeckung gibt zwischen den Sitzen, dass du nicht da durchgucken kannst und dem anderen ins Essen gucken kannst oder ins Buch oder auf den Laptop, dann weiß ich, ich bin in einem neuen Modell.
Okay. Mhm.
Mir ist nur wichtig, dass ich meine Sitzlehnen hoch machen kann, weil ich 2 Sitze brauche zum Schlafen. Ich habe ja immer ein Kissen dabei, meine Schlafmaske und dann mache ich es mir ja immer gemütlich und hoffe immer, dass ich früh kontrolliert werde, damit ich dann meine Karte zeigen kann und nicht geweckt werde, weil ich ja meistens so...
Ja, aber du kannst dich doch einchecken. Oder nicht? Du kannst dich doch automatisch einchecken, dann wirst du gar nicht geweckt. Aber es geht nicht mit einer Bahncard unter Umständen. Nur mit einer gekauften
Karte. Ich höre das immer bei den Ansagen. Ja. Und wenn Sie ganz bequem einchecken wollen, so machen Sie das.
Ich habe gerade vergessen, wie das heißt. Oder automatische Check-in oder irgendwie sowas. Irgendwie.
Aber das kann ich doch auch auf dem Laptop machen.
Ja, klar.
Okay, dann mache ich das in Zukunft. Das ist ja klasse. Oh, das ist ja toll, das wusste ich nicht.
Ja, aber ich weiß nicht, ob man eine Karte gekauft haben muss für den Zug.
Ich kaufe ja Reservierungen. Ich habe ja mit der Bahncard 100 im Jahr 100 Reservierungen gratis, kann aber trotzdem eine Reservierung mir holen.
Ja.
Und dann werde ich nicht geweckt. Denn das hatte ich wohl. Ich hatte so einen Rumpelkontrolletti. Das fand ich doof. Der hat mich so angetippt mit seinem Lesegerät.
Der macht halt seinen Job.
Aber dann habe ich nicht in ein freundliches Gesicht geguckt. Ist es zu viel verlangt? War ein bisschen.
Wer weiß, was alles vorher passiert war. Vielleicht hat er 5-mal versucht, vielleicht hat er ein bisschen getanzt, vielleicht hat er dir ganz sanft ins Ohr gesungen und du bist nicht aufgewacht. Ja, und irgendwann hat er gesagt, Schulterklopf. Was wollen
was
Sie?
Was hat denn Anja uns gesagt? Hauptsache nicht berühren.
Also ach ja, berühren darf er nicht, ne? Glaube ich.
Naja, aber doch mit diesem Lesegerät hat er mich so tok, tok, tok.
Ja, wenigstens nicht mit der Hand, sondern nur mit dem Lesegerät.
Ja, stimmt. Vielleicht hat er wirklich schon mehrere Minuten da gestanden und gesteppt.
Ja. Ich hatte auf jeden Fall Upgrade erste Klasse und dachte nur, boah, ey, wie ungemütlich sind diese Sitze. Die sind ja ganz furchtbar. Ja. Nichtsdestotrotz, ich fahre ja nur bis Fulda, 3,5 Stunden, dann steige ich um.
Gut.
So, wir kommen in Hannover an, Stunde später ungefähr. Und es heißt, ja, dauert noch ein paar Minuten. Ich hatte schon Angst, dass ich meinen Anschluss in Fulda verpassen würde, wenn wir hier Zeit verlieren. Mhm. Aber ich dachte, okay, die werden es im Griff haben. Mhm. So, und er sagte, ja, wir müssen nur ankoppeln an einen anderen Zug. Ja. Weil da werden zwei zusammengelegt und fahren ab da weiter.
Ja.
So, dann wartet man so ein bisschen und dann fährt er langsam vorne, macht bum, 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 bum. Denkst du, super, Türen gehen auf, Leute steigen ein, Leute steigen aus, Leute steigen ein, Türen gehen wieder zu. Und dann sagt er, ja, das Ankoppeln eben hat leider nicht geklappt.
Oh,
deswegen werden wir jetzt nochmal einen zweiten Versuch starten.
Nein, wieder abkoppeln
und wieder ankoppeln. Oh mein Gott, mir läuft die Zeit davon. Ich kriege meinen Anschluss nach Fulda nicht. Das würde bedeuten, dass ich 2 Stunden später nach Hause komme.
Oh nein.
Weil der nächste Anschluss erst 2 Stunden später war. Krass.
Und du fährst ja auch immer noch nicht bis nach Baden-Baden, sondern nur bis Rastatt.
Ja, oft schon, aber zurzeit muss man immer umsteigen. Also,
okay.
Gut. So, dann denke ich mir, okay, aber alles klar, vielleicht schaffen sie es noch. Mhm. So. Und dann kommt wieder so nach 5, 6, 7, 8, 9 Minuten, kommt ein zweites Mal wieder so. Und du denkst dann, du wirst also durchgeschüttelt und denkst dann, alles cool, jetzt hat's geklappt.
Ja.
So, meldet er sich nach 4 Minuten. Er war super freundlich, super guter Typ. Ja, ich muss Ihnen dann leider mitteilen, dass auch der zweite Kupplungsversuch nicht geklappt hat. Ich bitte Sie alle, aus diesem Zug auszusteigen, aus der hinteren Hälfte, aus diesem Zug, in dem wir saßen, und bitte in das vordere Zugteil zu gehen, denn das wird jetzt alleine weiterfahren. Und dann alle natürlich, Koffer, ganz schnell raus, ich bin Bahnsteig auch noch gelaufen, hab da noch einen Platz bekommen, weil der Zug natürlich dann doppelte Belegung, wenn du nur mit der Hälfte fährst.
Ja.
Proppevoll, Menschen stehen auf den Gängen. Ich hatte noch einen Platz mir gesichert, war ganz cool. Dann sah ich aber, wie eine ältere Frau auf ihrem Koffer saß. Und dann habe ich ihr natürlich diesen Platz gegeben.
Mhm.
Und dann stand ich einfach eine Stunde. Aber in der ersten Klasse, verstehst du?
Okay.
Oh, ich sag dir, das war nicht gut. So, und dann fuhren wir weiter. Und dann kam eine Durchsage für Menschen, die, ich weiß gar nicht mehr genau, wo sie hin wollten. Auf jeden Fall ging es um einen Anschluss, der planmäßig drin war und den wir aber auch noch, wir waren jetzt in dem neuen Zug mittlerweile ab Fulda, beziehungsweise ich bin in Kassel ausgestiegen, schon eine Station dann früher, damit ich nicht so lange stehen muss, So, auf jeden Fall war der Zug komplett pünktlich, der dann fuhr, aber dieser Anschluss, obwohl wir komplett pünktlich waren, auf den viele im Zug warteten, der war offensichtlich weg.
Nee.
Und ja, und der Zugchef sagte dann durch, ja, es muss Ihnen mitteilen, dass dieser Anschluss bereits weg ist. Ich habe selber keine Informationen, ob der in Berlin abgefahren ist. Auf jeden Fall, Grund war ein fehlerhafter Fahrplan. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist in meiner Sammlung an Gründen nochmal wieder was Neues.
Das ist neu.
Wie bitter ist das? Grund war ein fehlerhafter Fahrplan. Also dieser Anschluss, der planmäßig zu erreichen gewesen wäre, hatte irgendwie einen anderen Fahrplan mitbekommen und ist einfach vorher schon weggefahren.
Shit.
Ja, und zwar deutlich vorher. Wir wussten das schon eine halbe Stunde vorher.
Nein.
Aber Grund war ein fehlerhafter Fahrplan. Das ist auch interessant.
Mir ist das jetzt passiert beim letzten Mal, oder jetzt schon mehrfach, dadurch, dass ich dann immer hin und her fahre zwischen Köln und München, dass ich eine Reservierung mir gemacht habe, in München dann am Bahnhof ankomme und zu meinem Zug gehe Richtung Köln.
Ja.
Und feststelle, meine Reservierung stimmt nicht überein mit der angegebenen Abfahrtzeit dort.
Ja, ach so, okay, ja, das ist schlecht.
Dann ist es sowas wie hinten nicht eine 46, sondern eine 48. Da denke ich, gut, das sind 2 Minuten, die mir wurscht sind. Ich komme immer mit genug Luft. Aber wie kommt das? Auf meiner Reservierung steht eindeutig eine andere Zahl als bei euch oben auf der Anzeige und oder auf dem gelben Plan. In München ist das gerade ganz schlimm, weil das ja eine Dauerbaustelle ist. Nirgendwo hängen diese gelben Pläne, die Fahrpläne, die für mich so wichtig sind, die ich nicht digital bin. Ne? Ohne Smartphone bist du verloren. Das heißt, ich brauche die Anzeigentafel und ich brauche dieses gelbe Plakat.
Mhm.
Oder ich muss meinen Laptop aufmachen und es ist ein bisschen lästig, da so ein Büro aufzubauen.
Gerade wenn du dann kein WLAN bekommst. Man kriegt ja nicht immer WLAN.
Ach, das geht immer recht schnell. In den Bahnhöfen selber geht es ja doch.
Ja,
das ist
ganz
immer
gut, das
ICE,
ja, ja,
DB und so. Es geht ja immer fixi. Ja. Und zur Not gehe ich ja rauf in die kleine Lounge da, in die man so bei der man auf den Fensterplätzen so schön rausgucken kann. Aber das hat mich sehr gewundert zum Thema Fahrplan. Da ist gerade der Wurm drin. Da stimmen die Zeiten gerade nicht. Nee, wirklich.
Nein. Ja, es werden neuerdings auch die Zeiten anders angezeigt, und zwar als echt. Also zum Beispiel steht da 11.14 Uhr, fährt dieser Zug ab. Ja. Dann ist das die wirkliche Ankunftszeit. Eigentlich war dieser Zug aber 11.11 Uhr. Habe ich in Kassel gestern gesehen.
Nochmal. Ja. Was ist
also normalerweise, du wartest auf einen ICE 558, der fährt um 11.11 Uhr ab.
Ja.
Und du kommst an den Bahnsteig und da steht aber 11.14 Uhr. Und du könntest jetzt denken, das ist nicht der Zug.
Deswegen immer schön auf die ICE-Nummer gucken.
Und mittlerweile, also ganz oft ist es so, da steht 11.11 Uhr und dann steht unten mit so einem weißen Kästchen 11.14 Uhr, also die echte Ankunftszeit.
Ja, okay.
Gestern habe ich aber auch gesehen, dass diese Abfahrtzeit eben nicht als kleine weiß hinterlegte neue aktualisierte Zeit steht, sondern dass der Zug überhaupt mit 11.14 Uhr Abfahrt gekennzeichnet war, obwohl eigentlich laut Plan 11.11 Uhr die Abfahrt ist.
Sag mal, mit was könnten wir denn jetzt Lieblinge noch langweilen, die nicht Zug fahren?
Ja, weiß ich gar nicht. Ich hätte jetzt noch was ganz Interessantes, was ganz Witziges. Unser Poet in Residence, Matthias Grüner, hat ein neues Projekt, ein neues Literaturprojekt, und zwar das Rückert-Projekt. Hat jetzt angefangen vor knapp einer Woche. Mhm. An 33 Tagen wird er je ein Gedicht von Friedrich Rückert, wirklich alt, 100 Jahre alt oder so, und älter, wird das besprechen. Er hat eines rausgesucht. Ich glaube, der hat irgendwie 10.000 Gedichte geschrieben.
Oh Jesus.
Weil er, meine ich, immer die erste Version genommen hat. Der hat nie an Gedicht noch gearbeitet. Der hat einfach die erste Version, die Urversion genommen, und so kriegt man auch 10.000 vielleicht hin. So. Mhm. Und da die natürlich alle so ein bisschen retro sind, ein bisschen sehr sich auf frühere Zeiten beziehen, macht er eine kleine Einordnung, inwiefern das Gedicht noch relevant ist, was erzählt es uns heute noch. Und da sind auch ein paar ganz, auch wirklich auch amüsante dabei. Natur dabei, aber auch eben amüsantes. Und ich habe nur eines ganz kurz mal rausgesucht. Das heißt grammatische Deutschheit. Grammatische Deutschheit. Und das heißt einfach, neulich deutschten auf Deutsch vier deutsche Deutschlinge deutschend. Sich überdeutschend am Deutsch, welcher der Deutscheste sei. Vier deutschnamig benannt. Deutsch, Deutscherich, Deutscherling, Deutschdich. Selbst so hatten zu Deutsch sie sich die Namen gedeutscht. Jetzt wettdeutschten sie, deutschend in grammatikalischer Deutschart, deutscheren Komparativ, deutschesten Superlativ, ich bin deutscher als Deutsch, ich bin deutscherer, deutschester bin ich bin der Deutschereste oder der Deutschestere. Drauf, durch Komparativ und Superlativ fortdeutschend, deutschten sie auf bis zum Deutschester-Esteresten. Bis sie vor komparativisch und superlativischer Deutschung den Positiv von Deutsch hatten vergessen zuletzt. Das ist ein bisschen lustig. Das hat wohl Robert Gernhardt auch extrem gefallen. Und der hat das mal aufgenommen in so ein großes Werk, wo er die lustigsten deutschen Gedichte zusammengesammelt hat. Und da ist das wohl auch drin.
Aber was ist denn das? Ich kenne den Namen Friedrich Rückert nicht. Habe ich zum ersten Mal jetzt gehört.
Habe ich auch noch nicht gehört vorher.
Aber muss man den bei den Dadaisten einordnen? Das ist ja fast Ernst Jandl-Style.
Ja, gute Frage. Kann Matthias uns auch nächste Woche nochmal erzählen, wenn wir mal wieder mit ihm schnacken und gucken, was noch so los ist, welches Gedicht bisher am bestesten ankam. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen. Genau, am deutschesten. Und das Lustige ist, dieses Gedicht hat ich nenne ihn mal Musiker. Ja, der Matthias hat es geschrieben, aber ich habe es nicht notiert. Ein Musiker, aber mir fällt es ein, und zwar der heißt Ese. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist irgendwann mal auch vermutlich als Flüchtender oder sowas gekommen nach Deutschland. Der kommt aus Westafrika, lebt in Dresden. Und der hat dieses Gedicht in einem Song zitiert. Das ist ganz lustig. Und da können wir ganz kurz mal reinhören. Es ist das Falsche. Achtung, pass mal auf. Es war noch von den Flippers, von Olaf der Flipper.
Das war aber ganz lustig, dass da die Flippers kommen, weil ich da das jetzt gar nicht mit einem Geflüchteten assoziiere.
Ja, aber die sind sehr deutsch. Die sind Deutscheste. Fast schon Deutschester, oder?
Ja, ja.
Die sind vielleicht noch Deutschester als Niki, oder?
Ja, aber absolut.
Okay, das ist Ese.
Vier Deutsch, nämlich benannt Deutsch, Deutscherisch, Deutscherling, Deutschdich. Selbst so hatten zu Deutsch sie sich die Namen gedeutscht.
Das ist eigentlich auch ganz süß.
Cool.
Ese.
Ese oder Easy.
Ja. Ja, EZE mit einem Akzent.
Akzent aigu auf dem ersten?
Akzent aigu.
Ese?
Ja.
Oder auf dem zweiten E?
Auf dem zweiten. EZ und dann E-Akzent aigu.
Ese. Okay.
See. So, genau, was Matthias zu dem Gedicht sagt, das könnt ihr einfach bei ihm auch nochmal nachhören. Lyrische Post, seine Webseite ist ja fairgefischt.de, fair wie gerecht, fairgefischt.de, aber einfach googeln, Matthias Kröner, Lyrische Post. Auch da den Link nochmal auf unserer Seite. So, und zum Abschluss erzähle ich dir nur ganz kurz, ich war ja bei Nick Cave am Montag in Berlin.
Seit Tagen denke ich, wann redest du endlich über das Konzert? Denn ich fand die Fotos sehr, sehr beeindruckend.
Ich habe dir ein paar Fotos geschickt,
ja. Mann, ist das ein Riesenorchester.
Ja. Ja, vor allem auch Bühne mit wahnsinnig aufwendigen Videoleinwänden. Das war richtig cool.
Bist du alle Tickets losgeworden? Das war ja ein Drama mit dem Buchen.
Weißt du was? Ja, ich hatte ja noch zwei Tickets, weil dieser Veranstalter da.
Wie viel Geld du da rausgeschleudert hast.
Richtig, kostet ja richtig viel. Ich habe sie für 30 Euro weniger verkauft. Am letzten Nachmittag noch. Genau, über den offiziellen Fansale, bla bla bla, ist nichts passiert.
Oh Gott.
Vermutlich, weil es auch noch einzelne Tickets gab, aber ich hatte eigentlich ja dann relativ gute. Und dann habe ich über Kleinanzeigen, habe ich am Morgen dann noch reingesetzt, kamen auch gleich mehrere Interessenten.
Super.
Und am Nachmittag, genau. Und das Lustige war, wir haben dann die Tickets wurden digital weitergeschickt, aber der eine hat mir dann das Geld vor Ort gegeben, wir haben uns vor Ort getroffen. Ich habe gesagt, pass auf, hier hast du das Ticket, komm rein und du gibst es mir dann. Ich habe ihm vertraut, hat sich gelohnt. Und weißt du was, es war ein Liebling.
Nein.
Aus Leipzig.
Ist es süß.
Ich weiß, es war ganz lustig.
Und war dein Platz gut, den du jetzt zum Schluss hattest?
Ja, der Platz war super.
Konntest du gut gucken und gut hören dort?
Ja.
Und bist du beeindruckt und begeistert von ihm?
Es war ein richtig, richtig tolles Konzert. Es war super, super schön. Sound war auch ganz gut. Die lauten Passagen waren mir dann einen Tick zu laut. Da fand ich, aber ich war der Einzige, der es so empfunden hat. Es war laut, aber es war ein sehr, sehr guter Sound. Es war ein ganz tolles Konzert. Das Bild überhaupt des Konzerts war natürlich immer, wie wirklich die Hardcore-Fans, die vorne vor ihm stehen vor der Bühne, die ganze Zeit die Hände nach oben recken.
Ja, wie zu so einer Gottheit. Aber du, sag mal, habe ich das richtig gesehen, dass da ganz große Projektionen waren mit Kill Me?
Es waren ganz viele Projektionen. Ab und zu wurden mal so einzelne Wortfetzen eingebildet und eingeblendet. Und eines, das Bild habe ich dir geschickt. Ich stelle es euch auch in den Blog auf wievadertagliebling.de. Es ist ein tolles Bild, ne? So ganz in Rot getaucht, die Bühne, vorne er mit seinen Jüngern. Und da war so Kill Me. Kill Me ist aus einem Song und dann taucht es auf. Also einzelne Songzeilen tauchten ab und zu mal so ganz groß hinten auf.
Ich muss mal was dazu sagen. Nick Cave ist, also viele Lieblinge kennen den vom Duett mit Kylie Minogue, The Wild Roses, nee, wie heißt das? Ja.
The Wild Roses Grow,
ja,
genau.
So. Das Nick Cave und die Bad Seeds ist sowas mehr so für die Älteren und ist so ein bisschen laut und so ein bisschen Rock und so. Und dann ist er, das ist aber ein sehr poetischer, intellektueller Mann. Ich habe Chrissy ja vor einigen Wochen erzählt von seinen Keramikarbeiten. Und viele wissen, dass seine Biografie so ganz dunkle Stellen hat, weil er zwei seiner Kinder verloren hat.
Ja, gar nicht so lange her.
Ist nicht lange her.
Auch durch Unglücke.
Ganz furchtbar tragisch, richtig, aber das ist grundsätzlich schrecklich. Aber wie kann dann dieser Mann so, denn seine Söhne sind, they died, they were killed oder they died. Und ja. Kill und death und die und so, das ist doch ein Thema in seinem Herzen. Wie kann er das da so plakativ?
Ja gut, ich weiß nicht mehr, welcher Song das war, wo Kill auftauchte. Aber es ist halt ein alter Song, der zu seinem Leben gehört. Und da hat es ja auch,
wie es dem da wohl geht.
Er hat es ja auch angenommen, er hat es akzeptiert. Mhm. An einer Stelle wurde auch ein Song erwähnt, da ging es um Kinder. Alleine der Song Oh Children, das ist einer der ganz bekannten Oh Children.
Wie kann der das singen?
Ja, und er hat dann noch Tränen in den Augen. Für ihn ist es eine Art, das zu verarbeiten.
Könnte ich gerade so heulen.
Ja, mit den Fans einfach sich zu verbinden. Diese Hände, die sind ja auch immer nach oben gestreckt und er geht ja ganz oft an die Bühne vorne und dann nimmt er diese Hände und hält sie auch fest manchmal, sekundenlang. Ein Berichterstatter hatte da auch gesagt, er guckt ihnen auch, während er singt, in die Augen dabei. Er guckt sekundenlang, guckt er sich in die Augen und singt zu dieser Person und hat einfach Verbindung zu seinen Fans. Ihm gibt es Kraft, ihm gibt es Stärke.
Bist du denn so, wie es typisch ist für dich, anschließend hingegangen und hast dir das Programmheft unterschreiben lassen?
Ich habe kein Programmheft gehabt. Ich weiß gar nicht, ob es ein Programmheft
gibt. Aber wolltest du ihn nicht?
Du triffst doch nicht in die Cave, da gehen einfach 15.000 Menschen rein in diese Arena. Du bist froh, wenn du nach Hause kommst.
Bist du sauer auf die Arena? Durfst du dein Getränk mitnehmen?
Ja.
Bist sauer?
Natürlich durftest du es nicht. Ich hatte von Anfang an kein Getränk mitgenommen. Aber ich bin insofern sauer auf die Arena, als dass ich schon extra eine kleine Tasche dabei hatte, die vielleicht natürlich etwas über DIN A4 ist, aber so knapp drüber über DIN A4. Ja. Weißt du, so eine kleine Umhängetasche. Ich weiß gar nicht, wie die genau heißen. Sondern wirklich, die ist klein. Durfte ich nicht mit reinnehmen, weil sie größer als DIN A4 ist.
Musstest du in dein Schließfach tun?
Nee, musste ich um die Arena rumgehen. Da war ein Container aufgebaut, 6 Euro. Deposit.
Konntest du das nicht in irgendeinen Blumentopf einbuddeln?
Ja, habe ich kurz mit dem Gedanken gespielt, ob ich die einfach irgendwo in der Ecke lege vor der Arena. Mhm. Einfach so. Aber ich habe dann gesagt, komm jetzt noch, nicht suchen, ich will ja rein. Jetzt habe ich in den sauren Apfel gebissen. Ich finde es nur einfach kacke. Oh, für 6 Euro einfach deine kleine Tasche abgeben. Die ist wirklich klein. Ja, beim Herbert bin ich damals, da hieß es auch, DIN A4 Größe, beim Herbert damals. Konzert, Berliner Waldbühne, kein Problem. Und ganz da ist noch weniger Platz eigentlich.
In welcher Halle warst du jetzt?
Das war die Uber Arena.
Uber Arena.
Ja, die große Arena, wo die ganz Großen spielen. Ja.
Wo ich Justin gesehen habe.
Ah ja, okay, gut. Ja, der Sound war wohl rechts und links wohl ganz gut. Hinten wohl nicht so, heißt es. Mhm. Da kommt der Schall irgendwie nochmal und verdoppelt sich.
Wo
und
liest
so.
Du das dann?
Das hat mir jemand erzählt. Mhm. Irgendjemand, Andi war ja mit und ich glaube ein Kollege von ihm aus dem Workspace, der hat gesagt, zum Glück seid ihr an der Seite gesessen, denn wenn man so etwas weiter hinten ist, da doppelt sich der Schall. Ich hatte das ja auch ein bisschen damals bei Beirut, dass der Sound dann...
Stimmt, hast du erzählt.
Ja. Okay, gut. Soweit zu Nick Cave. Ich fand dieses Bild aber ganz schön mit den Händen, die nach oben gestreckt sind und ab und zu gibt er das Mikrofon einer dieser Hände und die halten das dann einfach fest, wie so ein menschlicher Mikrofonständer, wenn er beide Hände braucht, um zum Beispiel zu klatschen. Weißt du, so.
Und der sieht ja so aus wie so ein Spinnenmann, das ist ja so ein Dürrheini, so ein langer Haken und dann hat er die schwarzen Haare so zurückgegelt, hat einen schwarzen Anzug an und dann wackelt er so rum. Der wackelt so wie Shaken Stevens, nur halb so, ist doppelt so groß und halb so breit.
Ja. Er wirft auch ab und zu mal das Mikrofon, wenn er vorne an der Bühne ist und dann zurückrennt zu seinem Klavier, dann wirft er das Mikrofon auch einfach weg.
Oh, das geht nicht.
Oder kommt irgendein Roadie und hebt es ihm wieder auf.
Das geht nicht, es geht kaputt.
Ja, aber das ist Nick Cave, egal. Ich glaube, das gehört zu seinem Rock'n'Roll-Image. Ich meine, der Typ war früher Punker. Der hat mit einer Band gestartet, ja, aus Australien kommend. In London waren sie eine Zeit lang. Die Leute sind ja nur gekommen, um zu sehen, wie die sich mit den Zuschauern prügeln. Das war Konzept dieses Konzerts, also in seiner Punkphase. Mhm. Da ist so ein kleines weggeworfenes Mikrofon eigentlich wenig. Aber mir tat es jedes Mal weh. Ich denke, nein, das Mikrofon, ob das jetzt teuer. Kaputt ist. Und dann kam aber der Roadie und irgendwann hat er sich selber auch mal aufgehoben oder wirft auch so den Mikrofonständer um. Wenn er am Klavier fertig ist und wieder nach vorne möchte, dann so boom, knallt er den Mikrofonständer über. Ich glaube, das gehört dazu. Das sind die Bilder, die er auch schaffen möchte.
Aber es wird sich nicht mehr geprügelt. Der knallt auch da nicht dem Rory eine und sagt, lass das Mikrofon.
Das sind ja auch ganz zärtliche Songs. Und wenn er alleine am Klavier sitzt, das sind ja auch wirklich die schönsten Momente dann. Mhm. Also es war ein ganz, ganz cooles Konzert. Mhm. So, Leute, das war's für heute. Mhm. Wir hören uns dann einfach am Donnerstag alle wieder mit euren Geschichten. Unsere Adresse, da erreicht ihr uns immer. Wie war der Tag, Liebling? @gmail.com.
Bis dann, Nick.
Bis dann, Kylie.